Letzte Woche ging es in der Predigt um die Sendung der Jünger in die Welt. Der Missionsbefehl ist ja, so ist ja dieser Text bekannt. Und heute geht es in dem Bericht, in der Predigt, da ist diese Sendung schon in vollem Gange. Da ist Paulus schon Christ geworden und zieht durch die ihm bekannte Welt. Und ich lese uns Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34 und ich hoffe, man kann es zumindest in den vorderen Reihen lesen, ansonsten in den hinteren Reihen, hört gut zu. In Athen, eine Stadt voller Götzenbilder. Paulus wartete in Athen auf Silas und Timotheus. Die Stadt war voller Götzenbilder. Als Paulus das sah, packte ihn der Zorn. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die an den Gott Israels glaubten. Jeden Tag redete er mit Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Einige epikureische und stoische Philosophen verwickelten ihn in ein Streitgespräch und meinten, was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten, anscheinend verkündet er irgendwelche fremde Gottheiten. Denn Paulus verkündete die gute Nachricht von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn mit zum Areopag und fragten, was ist das für eine neue Lehre, die du da vertrittst? Können wir mehr darüber erfahren? Was du uns erzählst, klingt in unseren Ohren sehr fremd. Wir würden sehr gerne wissen, was es damit auf sich hat. Die Athener und auch die Fremden, die dort lebten, waren nämlich sehr neugierig. Sie kannten keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Neueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Dann in Athen, Paulus spricht auf dem Areopag. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte, ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand, für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Es ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er hat aus dem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Wenn wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, das hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige Zuhörer aus. Andere sagten, darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysios, der dem Areopag angehörte. Eine Frau namens Damaris und noch einige andere. Genau, soweit der Text. Paulus muss warten. Er ist in Athen und er wartet auf seine Mitarbeiter Silas und Timotheus. Schon damals war Athen für damalige Verhältnisse eine sehr, sehr große Stadt. Und Paulus hätte ja hier wunderbare Dinge machen können. Er hätte shoppen gehen können bei den Tommy Hilfigers, bei den S. Olivers, bei den Kicks der damaligen Zeit. Er hätte sich in netten Straßencafés hinsetzen können, einen Espresso oder ein Latte Macchiato genießen können und den Tag einfach so vor sich hinschlendern können. Er hätte einen Stadtrundgang machen können, um die vielen schönen Dinge Athens zu besichtigen. Aber was macht Paulus? Paulus macht schon einen Stadtrundgang, aber nicht um der schönen Dinge willen, sondern er schaut sich die heiligen Stätten an, so wie Lukas berichtet. Er redet auf dem Marktplatz, um Menschen Jesus zu bezeugen, aber auch um zu verstehen, wie ticken denn die Menschen in Athen. Und er sieht eine Stadt voller Götzenbilder. Und Paulus bewegt es. Es ist ihm nicht egal, dass die Menschen irgendeine Gottheit anbeten, sondern sein tiefster Wunsch, seine Vision ist, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und so macht er diesen Stadtrundgang, so unterhält er sich mit den Menschen, um zu schauen, wo kann ich denn andocken mit meiner Botschaft von Jesus Christus. Wo finde ich einen Zugang zu den Menschen, um ihnen diesen Jesus, an den er glaubt, zu bezeugen? Und bei seinem Stadtrundgang findet Paulus diesen Zugang. Er kommt zu dem Altar, auf dem stand, für einen unbekannten Gott. Und da hat Paulus einen Anknüpfungspunkt. Und er kann den Menschen sagen, ihr habt bisher diesen unbekannten Gott angebetet. Und ich kann euch jetzt aber bezeugen, wer dieser unbekannte Gott ist. Und ich finde es interessant, was Paulus da macht. Und ich glaube, davon können wir was lernen. Wenn ich das richtig sehe, dann fällt es uns doch, oder vielen von uns bestimmt, gar nicht so leicht, mit anderen Menschen über den Glauben zu sprechen. Und ich entdecke das oder beobachte das zumindest, wir sind dann ganz schnell bei Kreuz, bei Schuld, bei Vergebung und irgendwie zieht es ja bei den Leuten nicht. Irgendwie ist es ja nicht die Botschaft, wo alle sagen, jawohl, endlich sagt mir mal jemand, dass ich Sünder bin. Und endlich verstehe ich das endlich, dass ich Sünder bin und jetzt habe ich einen Ort, wo ich mit meiner Schuld hingehen kann. Und ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber zumindest zu mir kommen nicht irgendwie ständig Leute angerannt und sagen, Andreas, kannst du mir mal bitte sagen, wo ich mit meiner Schuld hingehen kann? Irgendwie ist es im Moment anscheinend nicht die Frage. Bei Luther war das ein super Anknüpfungspunkt. Bei Luther hatten die Leute Angst und haben gefragt, wie kann ich Gott gnädig stimmen? Und da kam Luther mit der Rechtfertigungslehre wunderbar zurecht. Und jetzt wäre es ja toll zu wissen, wie rede ich beim Bäcker vom Brot des Lebens? Wie sage ich dem Metzger, dass er noch im Fleisch lebt und nicht im Geist, wie Paulus an anderer Stelle das benennt? Und wer jetzt einen ABC-Plan von mir erwartet, den muss ich leider enttäuschen. Denn ABC funktioniert nicht. Wir Menschen, wir sind doch so unterschiedlich, von Gott geschaffen. Wir haben unterschiedliche Hobbys, wir haben unterschiedliche Interessen, wir sind unterschiedlich geprägt von Hause aus, wir sind kulturell unterschiedlich unterwegs. Ist ja nicht so, dass hier heute Abend nur Pfälzer sitzen, sondern auch Ausländer wie ich aus anderen Bundesländern oder aus noch ganz anderen Ländern. Aber ich glaube, wir können von Paulus lernen, dass wir versuchen zu spüren, zu erfragen, wo kann ich denn bei dem anderen andocken? Wo finde ich Anknüpfungspunkte an die Fragen, die die Menschen haben? Oder kann ich fragen, was beschäftigt denn den anderen? Welche Lebensfragen stellen sich für ihn in seiner Situation? Welche Fragen hat dieser einzelne Mensch vielleicht an den Glauben? An was glaubt der oder die andere überhaupt? Welche Erfahrungen hat er oder sie vielleicht auch schon mit dem Christsein gemacht? Und sind es positive oder negative? Und warum ist dieses Empfinden so bei den Menschen? Und ich ahne schon die Frage von Einzelnen, wie ist es mit der Schuld? Wie ist es mit der Sünde? Das ist ein wichtiges Thema und ich will es überhaupt nicht irgendwo wegrücken oder so. Ich finde, es ist halt eben nur nicht unbedingt das erste Thema. Sondern wir geben oft Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat. Wenn ich sage, du bist ein Sünder, dann ist ja die Frage, hat der andere mich überhaupt danach gefragt? Oder gebe ich die Antwort, ohne dass er mich gefragt hat? Es ist ein wichtiges Thema, aber es ist nicht unbedingt das erste. Und als Paulus auf dem Marktplatz steht und sich mit den Menschen dort unterhält, da ziehen ihn die Epikureer und die Stoiker in ein Streitgespräch. Das waren damals zwei unterschiedlich philosophische Richtungen. Und wenn wir die Rede etwas später auf dem Areopag betrachten und wenn wir jetzt Zeit hätten, nochmal genauer danach zu schauen, was die Epikureer und was die Stoiker glauben, dann würden wir merken, Paulus geht ganz zugeschnitten auf diese beiden philosophischen Richtungen ein. Und er greift auch Dinge auf, die sie kennen. Er sagt im Vers 28 zum Beispiel, oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art, also dass wir von Gottes Art die Gottebenbildlichkeit haben. Wir merken bei Paulus, er geht auf das ein, was die Menschen der damaligen Zeit kennen, was ihnen vertraut ist, wie sie denken, was sie glauben. Und das ist Paulus nicht fremd. Für uns heißt es, wir müssen die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, wirklich wahrnehmen, uns mit ihnen beschäftigen. Und es ist mir jetzt ganz wichtig, wir müssen die Botschaft nicht verändern, sondern die Botschaft auf die Menschen zuschneiden, dass sie bewegt und was sie beschäftigt. Und ich glaube, dann können wir auch wieder mehr Menschen für Jesus begeistern. Und ich glaube, das ist doch das, was wir uns alle wünschen, warum wir hier sind, warum wir die Programme in der Stadtmission, die verschiedenen Angebote machen, damit wir im Glauben gestärkt werden, natürlich, aber hoffentlich auch, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und das wünsche ich uns. Amen. Ich bete mit uns. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass du damals dem Paulus begegnet bist, dass du ihn gebraucht hast mit seinen Gaben und mit seinen Fähigkeiten. Und ich möchte dir danken, dass du Paulus so einen wunderbaren Blick für seine Mitmenschen geschenkt hast, dass er erspürt, gemerkt, gesehen und wahrgenommen hat, was sie bewegt. Und ich möchte dich bitten, dass du auch uns bewegst, dass du uns zu den Menschen treibst, und dass wir ein ehrliches Interesse an ihnen haben. Dass wir wahrnehmen, was sie bewegt, was ihr Leben ausmacht, welche Fragen sie haben und dass du uns auch die Antworten dazu schenkst und dass du uns hilfst, uns auf eine gute und konstruktive Art ihnen auch Antworten zu geben auf Fragen, die sie gestellt haben. Segne uns bei dieser Aufgabe. Amen. Das war der erste Teil. Im zweiten Teil möchte ich euch mitnehmen in den Visionsprozess, der bereits letztes Jahr im März begonnen hat. Und seit letztes Jahr März hört sich irgendwie sehr, sehr lange an. Aber durch Corona waren irgendwie auch wenige Treffen möglich und dann musste man noch Termine mit Jos Strom, mit unserem Regionalleiter, finden. Und so haben sich gar nicht so viele Treffen ergeben, wie sich der BGR und auch wir, wo wir dann dazugekommen sind, uns erhofft haben. Und deshalb kann ich auch heute Abend jetzt nicht ein fertiges Konzept präsentieren, sondern einen Zwischenstand. Und es ist schon irgendwie auch ein bisschen skurril, dass ich jetzt hier heute Abend hier vorne stehe, der ich ja selber erst später dazugestoßen bin. Genau, aber ich glaube, wir kriegen das gut miteinander hin. Ich finde, die zwei Lieder, die wir eben gesungen haben, die passen ganz gut auch zu diesem Visionsprozess, nämlich Großer Gott, wir loben dich, können wir eigentlich ganz gut singen für das, was Gott bisher geschenkt hat. Für den Weg, den die Stadtmission gegangen ist. Für all die Menschen, die hier zum Glauben kommen durften, die gestärkt wurden im Glauben und auch, dass wir heute Abend hier so miteinander sein können. Und gleichzeitig können und müssen wir sagen, Herr, wohin sollen wir gehen, wenn wir nach der Zukunft fragen? Denn wir können vieles machen, wir können uns wissenschaftliche Analysen angucken, wir können uns überlegen, was finden wir toll und so weiter. Aber wenn Gott nicht das Seine dazu gibt, dann wird das alles nichts. Ich werde jetzt am Anfang ein paar generelle Dinge zu dem Visionsprozess sagen, zu dem Ist-Stand und dann auch das, was wir in den nächsten Monaten in Angriff nehmen wollen. Und wenn ihr euch an die Predigt von letzter Woche erinnert und jetzt diesen Impuls von heute, wer das letzte Woche nicht gehört hat, herzliche Einladung, das auch nochmal anzuschauen, bei YouTube oder als MP3 auch, sich runterzuladen, dann hoffe ich, dass ihr auch Dinge wiedererkennen werdet und auch Dinge miteinander verknüpfen könnt. Für den Anfang habe ich uns ein Schaubild mitgebracht, die Lebenszyklen einer Gemeinde. Den Text kann man wahrscheinlich nicht lesen, aber der ist ja so quasi eine halbe Kurve und es zeigt, ist aus der Organisationsentwicklung und es zeigt, wie verläuft normalerweise ein Gemeindeleben, sage ich jetzt mal. Oder wie verläuft eine Organisation? Und das soll uns helfen, um so ein bisschen den Ist-Stand auch von uns selber zu begreifen als Stadtmission. Am Anfang, wenn man ganz links anfängt, da ist quasi die Geburt der Gemeinde, der Anfang. Da hat man viele motivierte Leute, die haben eine ansteckende Begeisterung und fangen an, Gemeinde zu bauen. Etwas später, so im zweiten Teil, da werden Prioritäten gesetzt, da ist noch eine hohe Flexibilität und Anpassungsbereitschaft da, um sich an die Situation vor Ort anzupassen. Dann im dritten, in der Entwicklung, da entwickeln sich dann langsam Strukturen, da wird ein Programm aufgebaut, Organisationsform verfestigt sich und es ist aber immer noch, ich sage es mal im positiven Sinne, bewegt. Dann in dem dritten Abschnitt, in der Reifezeit, da fängt es schon an nachzulassen. Da hat man Dinge erfolgreich umgesetzt, aber dann kommen nur noch selten neue Visionen, die Bürokratie wächst und die Machtfrage, die wird immer wichtiger mit der Zeit. Und das ist eigentlich der Anfang vom Niedergang. Da sind nämlich dann Traditionen entscheidend, die Motivation ist deutlich abnehmend, erste Dinge sind nicht mehr zu machen und das Festhalten an bestimmten Dingen wird immer wichtiger. Und wenn es ganz dumm läuft, dann ist irgendwann auch mal Feierabend und die Türen müssen geschlossen werden. Da wollen wir natürlich nicht hin. Und jetzt ist ja die Frage, wo sind wir in diesem Prozess? Und ich habe auf der nächsten Folie mal die Mitgliederzahlen mitgebracht. 2011 159 Mitglieder, dann geht es hoch bis in die 60er. Und so ab 2016 merkt man, da ist ein Rückgang bei den Mitgliederzahlen. Und Stand jetzt sind wir bei 121 Mitgliedern, alles ohne Eisenberg gerechnet. Jetzt kann man ja darüber erstmal erschrecken. Ich habe diese Woche mit der Alex telefoniert, die hat gesagt, da waren schon immer ganz viele Karteileichen auch bei, die weggezogen sind, die schon lange nicht mehr gekommen sind und das ist nicht bereinigt worden in dem Sinne und wir haben jetzt Ende letzten Jahres haben wir mal viele Leute angerufen, haben gefragt, ob sie Mitglied bleiben wollen, da sind dann so um die 40 Leute dann ausgetreten und deswegen sind wir heute bei einer Zahl von 121 und selbst die ist immer noch hochgegriffen, weil auch da immer noch Menschen sind, die nicht mehr hier wohnen, die aber noch gerne Mitglied bleiben wollen und, oder Menschen, die wir auch nicht erreicht haben aus verschiedenen Gründen. Und selbst die 121 Mitglieder ist noch hochgegriffen. Matze, kannst du bitte einmal noch mal kurz zurückmachen? Und wenn man jetzt gucken würde und es auf diesen Lebenszyklus übertragen würde, dann müsste man sagen, wir sind jetzt in der Reifezeit. Vielleicht da, wo die Pfeilspitze ist, so ungefähr, und es geht so ein bisschen rückwärts. Genau, Matze, bitte nochmal auf die Mitgliederzahlen. Genau, wir merken, da ist ein Rückgang und Jetzt sehen wir das ja natürlich auf der einen Seite an den Mitgliederzahlen. In Gemeinden wird immer sehr ungern über Geld gesprochen, meistens wird über Geld gestritten. Und aber auch auf den Blick auf die Gemeindeentwicklung muss man da den Blick haben. Weniger Mitglieder heißt natürlich auch weniger Einnahmen. Und der Rainer war so nett und hat mir mal die Spendenanalyse geschickt. Keine Angst, ich weiß von keinem, was wer spendet, will ich auch überhaupt nicht wissen. Aber da kommt raus, dass die 55- bis 64-Jährigen 39,4% aller Spenden geben. Das heißt natürlich, wenn ich das in 5 oder 10 Jahren übertragen, ist es die künftige Generation der Rentner und dass natürlich Menschen ins Rentenalter eintritt, dann gehen, weniger Verdienst haben, brauche ich, glaube ich, keinem zu erzählen. Deshalb die Frage, was braucht es? Ich habe da mal 6 Punkte mitgebracht, ist auch keine Erfindung von mir, sondern von Oliver Ahlfeld, dem Gnadauer Referent für Neubelebung und Neugründung und findet sich aber auch in vielen Literatur so. Und dieses Schema, das hört sich jetzt erstmal gar nicht so fromm an, ja, aber wenn man die Apostelgeschichte mal nachguckt, wenn man mal schaut, was Paulus da macht, da finden wir diese 6 Punkte oder zumindest 5, ja doch auch 6, finden wir da alle wieder. Ja. Paulus, der hat eine Vision, der überlegt sich, der hat ein ganz gezieltes Vorgehen, wenn er in die Gemeinden oder in die Orte geht. Der sucht sich ganz überlegt die Orte aus. Wenn man mal schaut, die Orte, die Paulus sich da aussucht auf seinen Missionsreisen, was sind das für Orte? Das sind alles Handelsorte, Hafenstädte ganz oft. Ja. Warum macht Paulus das? Weil er von da aus will, dass die Botschaft in die ganze Welt geht. Und so gründet er Gemeinden, baut Strukturen, damit die Menschen auch hinterher nicht alleine gelassen werden. Und wenn wir beim ersten Thema sind, bei der Leitung, dann brauchen wir auf jeden Fall als BGR euer Vertrauen. Und wir brauchen auch von euch ein Mandat, dass wir Dinge verändern dürfen. Und wir brauchen, das betrifft jetzt den BGR selber, Mut, um Dinge in Angriff zu nehmen und auch eine Handlungskompetenz. Und da entweder holen wir uns die oder wir haben die. Marion und ich haben so einen Neubelebungsprozess an der vorherigen Stelle schon mal gemacht und wir können euch auch sagen, es funktioniert auch, wenn wir Dinge ändern, wenn wir gezielt Dinge angehen. Und das heißt aber auch schon mal, wir müssen vielleicht auch schon mal Dinge lassen, die uns lieb geworden sind. Das Zweite, wir brauchen eine Vision. Wie und was wollen wir als Gemeinde eigentlich sein? Eine Art Slogan könnte man auch sagen. Das Dritte, wir brauchen Ziele. 3 und 4 müsste man anders denken, da hat derjenige, der die Folie erstellt hat, nicht gut gearbeitet. Die Frage ist nämlich, wo wollen wir hin? Wie wollen wir Ziele erreichen? Und da müssen wir messbare Ziele miteinander vereinbaren. Ja. Man kann ja ganz tolle Ziele miteinander vereinbaren und die sind ganz hoch gesteckt, aber keiner kann die hinterher irgendwie messen. Ja. Und auch als Christen sind wir da manchmal ein bisschen schlecht drin. Und wir können das auch selber bei uns überprüfen. In der Bibel ist nicht von Erfolg die Rede, sondern von Frucht. Von den Früchten des Geistes, auch die sind messbar. Da können wir bei uns selber mal schauen. Wenn wir in 20 Jahren immer noch derselbe Christ sind wie heute, dann ist das irgendwie nicht so prickelnd, wenn ich da keine Veränderung in meinem Christsein feststelle. Und auch wenn wir als Gemeinde keine Frucht bringen, in Form, dass Menschen zum Glauben kommen oder Menschen im Glauben gestärkt werden, dann machen wir irgendwas verkehrt und da müssen wir miteinander drüber sprechen. Das Vierte ist dann die Strategie, wie gehen wir gezielt vor, dass man sich ganz konkrete Dinge vornimmt. Und dann das Fünfte, da ärgern sich manche Leute drüber, wen wollen wir eigentlich erreichen? Wir sind als Gesellschaft so verschieden. Man könnte jetzt eine Milieustudie anwerfen, die würde Deutschland in 10 Milieus aufteilen. Man hatte festgestellt, dass auf evangelischer Seite nur 4 Milieus erreicht werden, in 90% der Gemeinden. Auf katholischer Seite werden sogar nur 3 Milieus erreicht. Ja, Das heißt, es gibt ganz viele unerreichte Milieus, Menschen, die überhaupt nicht mit dem Evangelium in Kontakt kommen. Und es hat nicht mit der Botschaft zu tun, sondern es hat auch mit Formen zu tun, wie wir Christsein leben, wie wir Gemeinde gestalten, welche Angebote wir machen. Und da gilt es auch, neue Wege zu finden, denn die Milieus, die bisher erreicht werden, sind die, die im Schnitt am ältesten sind. Und das ist keine so positive Nachricht. Aber da ist auch wieder ein Ansporn, positiv zu denken und zu sagen, wir wollen aber Menschen erreichen. Und die Frage ist auch, da müssen wir auch ganz realistisch miteinander umgehen, welche Kontakte haben wir eigentlich? Also nicht Marion und ich, ja, sondern wir als Gemeinde. Und das entscheidet auch darüber, wen können wir eigentlich erreichen. Mich wundert immer, ich war mal in der Gemeinde, da saßen lauter graue Köpfe, nichts gegen graue Köpfe, die sind auch sehr lieb. Ja. Aber die haben sich als Ziel vorgenommen, sie wollen junge Familien erreichen. Und dann frage ich mich wirklich, wie wollen die das machen? Die haben überhaupt nicht die Kontakte zu denen. Und da müssen wir ehrlich miteinander unterwegs sein. Und das Sechste, Kommunikation ist ganz wichtig. Wir wollen euch als BGR mitnehmen. Und ihr sollt auch verstehen, was wir tun. Deswegen machen wir das heute Abend auch ganz gezielt im Gottesdienst und machen nicht nochmal eine extra Veranstaltung unter der Woche, wo wir dann vielleicht nur die Hälfte sind. Und uns ist auch wichtig, wir werden euch mit der Zeit beteiligen. Und wir sind auch auf euch angewiesen, auf eure Mithilfe. Das werdet ihr dann im Verlaufe des Prozesses tun. Und alleine können wir überhaupt nichts, sondern wir schaffen das nur, und da knüpfe ich wieder an letzte Woche an den Missionsbefehl, wir sind alle unterschiedlich begabt. Gott hat uns jeden Einzelnen ganz spezielle Gaben mitgegeben. Und Paulus greift es ja auch im Bild des Leibes auf. Und alle werden gebraucht. Keiner ist unwichtig. Und wir haben eben von Visionen gesprochen. Der BGR hat sich eine Vision überlegt, die heißt: Ein Licht in der Welt, sein Licht in der Welt und sein Licht in der Welt. Und das knüpft an die beiden Worte von Jesus, einmal im Johannesevangelium: Ich bin das Licht der Welt, und an das Jesuswort aus Matthäus: Ihr seid das Licht der Welt. Es gibt ein Licht in der Welt. Und dieses Licht ist sein Licht, das Licht von Jesus in dieser Welt. Und wir sollen es sein, ein Licht in dieser Welt, von Jesus selbst beauftragt. Und wir haben erste Schwerpunkte miteinander erarbeitet, dass wir gesagt haben, wir wollen über drei Schwerpunkte zunächst nachdenken und die auch umsetzen. Und das erste, das Gebet, ist jetzt auch schon am konkretesten. Die anderen Punkte wollen wir jetzt im Verlauf der Umsetzung von dem Gebet miteinander erarbeiten. Deswegen werde ich jetzt zu dem ersten auch am meisten sagen. Wir wollen das Gebet in der Gemeinde fördern. Wir wollen im September damit beginnen, in der Hoffnung, dass Corona das zulässt. Wir wollen eine Predigtreihe zum Thema Gebet machen. Und jetzt keine Angst, wir werden nicht 8 Wochen hintereinander zum Thema Gebet predigen. Also dann will ich auch nicht mehr. Sondern wir werden es von Zeit zu Zeit immer wieder einfließen lassen. Immer wieder eine Predigt dazu hören. Wir wollen verschiedene Gebetsformen vorstellen, die das Gebetsleben des Einzelnen bereichern und auch für uns verschiedene neue Gebetsformen auch in Gruppen miteinander einüben und vorstellen. Wir wollen Lobpreisgottesdienste anbieten und wir wollen auch im Laufe der Zeit ein Gebetswochenende, also ein Wochenende anbieten, wo man sich eintragen kann für 1 Stunde, und dann kann man hier in der Stadtmission zum Beispiel 1 Stunde sich Zeit nehmen, um selber Zeit mit Gott zu verbringen. Wir wollen für uns selber beten. Wir wollen für uns als Gemeinde beten, auch für unser Miteinander. Aber wir wollen auch den Blick nach draußen in dieser Gebetszeit uns richten. Wir wollen nicht nur uns selber feiern und Gott nur für uns selber danken, sondern auch die Menschen in dieser Stadt und auf den Dörfern dabei in den Blick nehmen. Den zweiten Punkt ist das Thema Jüngerschaft. Jesus hatte ja irgendwie die Idee, Menschen zu Jüngern zu machen. Er hat es selber gemacht mit seinen 12 Jüngern und auch darüber hinaus, dass er Menschen quasi ausgebildet hat. Da geht es um die Frage, wie lebe ich eigentlich als Christ? Und das ist dann kein Glaubensgrundkurs. Wir müssen uns auch überlegen, wie wir das miteinander machen. Sondern die Frage, wie lebe ich als Christ und wie bekommt mein Leben als Christ auch Ausstrahlung über meinen eigenen Glauben hinaus? Und dann das Dritte, das Thema Gottesdienst. Und hier kommen ganz viele Punkte zusammen aus den beiden letzten Predigten. Das Ziel ist es, dass wir schauen, was für einen Gottesdienst brauchen wir. Und er soll attraktiv sein, der soll euch gefallen und aber auch, der soll auch für Menschen sein, die Jesus nicht kennen. Und da ist auch die Frage, für wen ist eigentlich unser Gottesdienst? Ich höre in ganz vielen Gemeinden, der Gottesdienst ist unsere zentrale Veranstaltung. Aber ist der Gottesdienst nur für uns? Ist er nur für uns da, dass wir Sonntag für Sonntag gestärkt werden und im Glauben weiterkommen? Oder ist der Gottesdienst nicht auch dafür da, dass Menschen neu hinzukommen können? Das erste Mal oder dann neu von Jesus hören. Und das sage ich jetzt schon, auch ganz bewusst, darf auch etwas sein, anders sein, wie es mir gefällt. Darf etwas anders sein, wie es mir gut tut. Aber es dient dann anderen. Und dafür habe ich dann vielleicht im nächsten Sonntag wieder meins. Oder vielleicht ist es dann im Hauskreis, in der Bibelstunde, wo ich mein Futter kriege. Es soll nicht so sein, dass nur noch um die anderen geht. Aber dass es auch um die anderen, die Jesus noch nicht kennen, dass es auch um die geht. Und da ist halt eben auch wieder die Frage nach der Zielgruppe. Wen können wir erreichen? Wen wollen wir erreichen? Und welche Ressourcen haben wir? Und wenn wir jetzt auch auf die anderen Gemeinden gucken, unser Gottesdienst soll nicht so sein wie der von den anderen Gemeinden. Wenn man sich vorstellt, bei dieser Milieustudie, von der ich eben gesprochen habe, wo nur 4 Milieus erreicht werden, dann müssen wir auch mal gucken, wen erreichen denn die anderen Gemeinden in Grünstadt? Und wollen wir alle um dieselben Menschen miteinander konkurrieren? Denn wenn wir dasselbe machen, ja, dann sind wir auch Konkurrenz. Oder können wir nicht auch gegenseitig Ergänzung sein, dass wir in der Art und Weise, in den Formen, wie wir Gottesdienst feiern, zum Beispiel, dass wir hier unterschiedlich sind und damit auch einen Unterschied, unterschiedliche Menschen auch ansprechen. Ich möchte nicht Konkurrenz zu irgendjemand sein, sondern ich möchte, dass wir ein Angebot machen, was sonst keiner hat und dass wir damit Leute ansprechen, die Jesus nicht kennen und dass wir nicht untereinander Konkurrenz sind. Das wäre, finde ich, doch ein lohnenswertes Ziel und erste Schritte, die wir da auch da miteinander gehen können. Ich weiß, das war jetzt ziemlich viel. Und jetzt hat bestimmt auch der eine oder andere Fragen. Das ist jetzt hier auch mit Blick auf die Zeit, glaube ich, schwer zu machen. Aber es sind ja auch Leute aus dem BGR hier und wir stehen alle hinterher hier auch gerne noch zur Verfügung draußen und beantworten Fragen. Ihr könnt auch während der Woche gerne bei uns anrufen. Auch wenn ihr Dinge kritisch seht, fragt bitte nach. Da müssen wir miteinander im Gespräch sein. Und das wünsche ich uns, dass wir auf diesem Weg gemeinsam und miteinander unterwegs sind. Auch wenn es mal schwierig wird, wenn wir unterschiedliche Ansichten haben, dass uns das nicht auseinander dividiert, sondern uns auch zusammenhält. Denn schließlich sind wir alle von Jesus gerufen.